Sie hören einen Podcast der KKH in Kooperation mit der FAMPLUS GmbH. Herausgeber KKH, Moderation Dieter Büge, Produktion Rocket Audio Production.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Podcast-Expertenrunde, die wir wie gewohnt per Telefonkonferenz durchführen. Heute sprechen wir über das Thema Demenz.
Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Podcast starten, haben wir für Sie einen kleinen Ausschnitt unseres Interview-Podcasts als Einspieler vorbereitet.
Also die Menschen wissen zu wenig, wissen Sie? Wir sind ja im Moment und richtig so, ich kann nicht sagen eine Show, aber ich muss den Menschen zeigen, dass Demenz viele Gesichter hat. Und dann sage ich, und diesen Satz kann ich auswendig, ganz nüchtern betrachtet ist Demenz nichts, wofür man sich schämen müsste. Jede von Ihnen kann eine Demenz bekommen. Klar. Sind Sie mal ehrlich, wenn Sie an Demenz denken, Sie sehen den alten, multimorbiden, hilflosen, vielleicht sogar im Rollstuhl. Aber, meine Damen und Herren, und dann werfe ich mein Buch auf den Tisch und sage, Demenz.
Was würden Sie denn den Angehörigen gerne noch mitgeben heute?
Ja, da habe ich auch einiges. Also, ich sage Ihnen, ich bin eigentlich beruhigt, ich bin froh, dass ich diesen Angehörigen nicht habe neben mir. Ich wäre nicht so stark, wenn ich den Angehörigen hätte. Liebe Angehörige, Sie tun was ganz Besonderes für uns, wenn wir die Diagnose kriegen. Wir werden zu Babys. Sie nehmen mir ja fast alles ab. Das geht schon mit der Sprache los. Das geht mit diesem besonderen, ja, es ist auch eine Angst. Wie geht das weiter? Sie projizieren so viel auf mich. Sie nehmen mir eigentlich sehr viel Kraft. Ja.
In Deutschland leben nach jüngsten Schätzungen weit über 1,6 Millionen Menschen mit Demenz, von denen die meisten von der Alzheimer-Krankheit betroffen sind. Und im Laufe eines Jahres summieren sich diese auf 300.000 Neuerkrankungen alleine in Deutschland. Unsere 6 Interviewpartnerinnen beleuchten heute die Demenz, aber nicht nur aus dem Blickwinkel ihres beruflichen Alltags, sondern berichten auch über den sogenannten Demenzparcours, der Angehörige und Pflegende spüren lässt, wie demente Menschen fühlen. Weiterhin erfahren Sie von einer unserer Interviewpartnerinnen, die 2010 selbst an Demenz erkrankt ist, wie sie ihren Alltag meistert, ihre Lebensfreude erhält und anderen hilft. Und jetzt begrüße ich aber erst einmal unsere heutigen Gesprächsteilnehmerinnen und darf sie zum besseren Verständnis und zur beruflichen Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz vorstellen. Helga Rohrer ist Demenzaktivistin, Autorin, Speakerin und Demenzbetroffene. Mehr über ihr bemerkenswertes Engagement, ihre Botschaft und ihre unermüdliche Arbeit erfahren Sie in wenigen Minuten und, wenn Sie mögen, im Internet unter www.trotzdem.org. Andrea Schneider ist Referatsleiterin der Pflegekasse bei der KKH. Anne-Kathrin Schulz, Pflegepädagogin, Dozentin und unermüdliche Botschafterin zum großen Themenfeld Vereinbarkeit von Beruf und Pflege bei FAMPLUS. Und hier erhalten Sie auch weitere Infos über www.famplus.de. Sabine Tscheiner ist Diplom-Theologin, Diplom-Psychogerontologin und Geschäftsführerin des Instituts Aufschwungalt. Mehr erfahren Sie gleich und unter der Internetadresse www.aufschwungalt.de. Saskia Weiß, stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Und hier erfahren Sie mehr unter www.deutsche-alzheimer.de. Und last but not least, Monika Wilhelmi. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Diplompsychologin und berichtet über den sogenannten Demenzparcours und den Demenzsimulator, der 13 alltägliche Situationen simuliert. Mehr erfahren Sie heute und ergänzend unter www.hands-on-dementia.info. Herzlich willkommen zum Teil 1 Leben mit der Diagnose Demenz. Meine nächsten Fragen richten sich an die Demenzaktivistin Helga Rohrer. Damit könnte ich jetzt sofort zur nächsten Frage überleiten, was ich allerdings nicht tun werde. Zunächst stelle ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Helga Rohrer als Herzensmensch mit einem eher seltenen Anspruch vor. Helga Rohrer versteht sich als Sprachrohr für Menschen mit Demenz. Sie verschafft den Menschen Gehör, die an Demenz erkrankt sind. Da das Krankheitsbild trotz meines Wissens gut 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland eher ein Schattendasein prägt. Und oftmals wissen ja weder Betroffene noch Angehörige, wie diese ein Stück weit besser und sogar auch positiver mit Demenz umgehen können. Nach wie vor ist viel Aufhellung und Aufklärung notwendig. Und diesen Attributen hat sich Helga Rohrer verschrieben. Ich freue mich jetzt auf ein bewusstseinerhellendes Interview mit Helga Rohrer als Autorin, Rednerin mit über 100 Auftritten pro Jahr. Darum sind wir auch hoch erfreut, dass Frau Rohrer sich die Zeit genommen hat für diesen Podcast. Sie ist weiterhin Speakerin auf Demenzkongressen und Preisträgerin des Deutschen Engagementpreises, der einmal pro Jahr in Berlin verliehen wird. Nochmals herzlich willkommen, Helga Rohrer. Sie bekam vor 12 Jahren, 2008, mit 54 Jahren die Diagnose Lewy-Körper-Demenz. Damals fielen Sie zunächst wohl, ja, aus heutiger Sicht mit viel Betonung auf zunächst, in ein tiefes Loch. 2010 veröffentlichten Sie Ihr erstes Buch, unter anderem Ja zum Leben mit Demenz, aus dem Schatten treten und für Freunde der englischen Sprache Dementia Activist Fighting for Our Rights. Heute interessiert mich aber vor allem der Herzensmensch, die Kämpferin für mehr Aufklärung zum Thema Demenz, Frau Rohrer. Sie haben einmal in einem Interview die 4 Säulen beschrieben, die Ihnen ja trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen positive, lebensbejahende Impulse ermöglichen. Meine Frage, würden Sie den Hörern verraten, welche Säulen das sind, Frau Rohrer?
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie mir diese Chance geben, ehrlich und echt Ihre Fragen zu beantworten. Also die 4 Säulen, so spontan, was habe ich damals geschrieben? Wissen Sie, diese Säulen sind eigentlich immer wieder da. Eine ist vielleicht wichtiger als die andere, aber ich würde mal sagen, für den Anfang, wir müssen ja zurückgehen, für den Anfang ist die erste Säule ein gutes Team. Und da meine ich Ärzte, Psychologe, vielleicht Therapeut, die mich auffangen, weil ich kriege ja eine Diagnose, wissen Sie? Damit habe ich ja nicht gerechnet. Es wäre ja anders, wenn ich einen Schlaganfall gehabt hätte oder ich sage jetzt mal, ich bin ein Mensch mit einer, wie heißt das jetzt, wenn ich so Faktoren mitbringe, wo ich ja leichter die Demenz kriege. Ich sage jetzt mal, ich bin ein bisschen Diabetikerin, ich lebe sehr ungesund, ich habe einen hohen Blutdruck, ich habe viele, ich weiß das Wort, Prädispositionen. Mhm. Aber ich hatte das alles nicht, also kam für mich die Diagnose wie so ein Blitz, wissen Sie. Ja. Und dann hätte ich mich gefreut, dass ich von Anfang an, wie kann ich das gut erklären? Es muss eine sprachliche Akzeptanz sein für mich als Patient. Es muss der Zeitfaktor, Sie sagen mir ja eine Diagnose, die mein Leben total verändert. Es ist ja nicht so, wenn Sie sagen, ja, wissen Sie, Frau Rohrer, jetzt sind Sie Diabetikerin, nehmen Sie das ein und wir sehen, wie Sie eingestellt sind.
Was war da anfänglich besonders schwierig?
Für mich war besonders schwierig, dass ich nicht diese Psychobegleitung hatte, weil ich kam ja schon von meinem Beruf her mit einem bestimmten Wissen. Ich wusste ja, was eine Lewy-Körperchen-Demenz ist, so heißt diese Demenz. Ich wusste Details, weil es ist ja nicht so, dass auf einen Schlag alles verschwindet, wenn Sie die Diagnose haben. Sie haben ja noch ein Wissen da in diesem Gehirn gespeichert. Und ich hätte sehr gebraucht, ich nenne es diese psychosoziale Begleitung, wo jemand mich auffängt und sagt, wissen Sie, Ihr Leben geht ja weiter. Sie haben jetzt all das verloren. Ich habe ja viel verloren. Ich habe mal 9 Sprachen gesprochen. Ich war sehr gut gebucht. Ich war selbstständig. Ich war im Stadtrat. Ich hatte Gruppen für sogenannte Mutmachgruppen, die ich geleitet habe für Eltern, die ein Kind mit einer Einschränkung haben. Weil mein Sohn ist ja selber ein kleiner Autist, so nenne ich das, klein, weil er jetzt klein ist vom Alter her, aber ich nenne sie klein und zerbrechlich und da muss man die Eltern zuerst aufbauen. Also ich war sehr involviert in vielen Bereichen und plötzlich kann ich alles nicht. Ich hätte ja nicht einmal, ich sage jetzt mal, irgendwo hingehen können, fahren, ganz und gar nicht. Es geht ja alles weg innerhalb von Wochen.
Ja,
da brauche ich jemanden, der mir sagt, passen Sie auf, Aurora, das ist jetzt so, aber was können Sie noch? Kommen Sie, also so wie jemand, der dich an der Hand nimmt und diese Psyche wieder aufbaut, weil Medikament kriegst du ja für alles, aber das ist nicht der Weg am Anfang, wissen Sie. Und das sage ich Ihnen nach all den Jahren, nachdem ich Tausende und Tausende von Freunden begleitet habe, jahrelang. Ich weiß, wie eine Diagnose mitgeteilt wird. Ich sage jetzt mal in Toronto, in Singapur, in Moskau, was weiß ich, in Deutschland. Es ist so und so der Weg. Aber uns fehlt auch heute noch dieser eine Weg. Zeit, psychosozial, nicht den Menschen nach Hause schicken.
Mhm. Also der Arzt, der auch ein Stück Seelsorger, ein Stück...
Ja, aber er muss es nicht selber sein. Er muss ein Team haben, wo er sagt, sehen Sie mal, die Frau Müller ist meine Assistentin, Sie können gleich mit ihr sprechen. Und ich sage Ihnen eins, keiner wird es gleich machen können. Mhm. Aber ich muss das Angebot haben, ich muss diese Sicherheit haben, ja, ich werde ernst genommen, der weiß, um was es geht. Der wird ja nicht nur sein Medikament an mich weitergeben. Ne? Das sind so Punkte, die sind total wichtig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Sie alles gefragt haben. Sehen Sie?
Ja, meine Frage war, die ich noch habe, wie hat denn, Sie haben das Thema politisches Engagement angesprochen, Ihr Umfeld, Ihr Soziales. Wie hat denn die Gesellschaft, Ihr Umfeld darauf reagiert, als sie die Diagnose hörte?
Na gut, da sind ja die vielen Bereiche. Ich war ja sehr engagiert in allen Bereichen, das habe ich ja gesagt. Ich habe es den Kollegen gesagt. Ich habe auch gesagt, also gut befreundeten Kollegen, wo ich gesagt habe, du, ich kann keine Aufträge annehmen zum Dolmetschen, weil mein Bereich war ja speziell die Neurologie und die Pharmafirmen. Und ich habe mich dann... da in dem Sinne entschuldigt, ich kann das nicht mehr, ich habe eine Diagnose und ich muss sehen, ja, wo stehe ich überhaupt, was kann ich noch? Ich konnte ja nicht einmal die Buchstaben am Computer mehr erkennen. Es war ja alles weg, wissen Sie. Und dann kamen auch die Sprachprobleme in den ersten Monaten. Die habe ich ja über ein Jahr gehabt, wo ich nicht sprechen konnte. In keiner Fremdsprache, nicht Deutsch. Ich habe die Wörter kombiniert. Ich sage Ihnen mal diesen klassischen Satz, ich habe das auch da. I konomor ne da. I konomor ne da. Und das heißt, ich kann es mir nicht denken. Ja, das versteht keiner. Interessant ist ja, dass der Patient, der ja jünger ist und die Diagnose kriegt, ist sich bewusst, dass er nicht verstanden wird, kann deuten die Reaktion des anderen. Er möchte es sagen und er kann es nicht. Und wissen Sie, das ist sehr gewaltig. Das ist sogar schlimmer als einer, der mit 80 dann ja auch eine Diagnose kriegt und die Tochter erzählt, ja, meine Mutter, die kann das nicht mehr. Ich will es nicht verharmlosen. Aber wenn du das realisieren kannst, ist es umso... ja, es zieht dich herunter und da brauchst du umso mehr diese Psychobegleitung, weil sonst greifst du zu noch mehr Medikamenten und ich sage Ihnen, im Endeffekt bin ich dann ein Wrack und nehme Medikamente und warte und komme von einem Pflegegrad in den nächsten. Und das wollte ich nicht. Ich habe auch bis heute noch keinen einzigen Grad. Aber das ist ein anderer Punkt, den ich dann gerne ansprechen möchte. Ich habe nur Demenz. Und nur für Demenz gibt es keinen Grad, wissen Sie? Heißt doch Grad, ne? Früher war es die Stufe, glaube ich. Mhm. Ich hatte den MDK bei mir. Da muss ich Ihnen mal erzählen, die Story. Aber das machen wir nachher.
Wird Ihnen denn manchmal unterstellt, so schlimm ist das doch gar nicht bei Ihnen, Frau Rohrer, bei Ihren Aktivitäten, bei Ihren Engagements, bei Ihren Vorträgen und mit Ihrer Person und Persönlichkeit das zu verknüpfen? Gibt es so ein Pauschalbild, das man so im Kopf hat, wie ein an Demenz erkrankter zu sein hat?
Gut, dass Sie das ansprechen. Das ist so ein Thema bei meinen Auftritten, wo ich dann sehr dynamisch da bin. Ich bin dynamisch, ich habe das geübt. Ich habe das nie in meinem Leben gemacht, dass ich auf der Bühne da herumhüpfe und richtig so, ich kann nicht sagen eine Show, aber ich muss den Menschen zeigen, dass Demenz viele Gesichter hat. Und dann sage ich, und diesen Satz kann ich auswendig, ganz nüchtern betrachtet, ist Demenz nichts, wofür man sich schämen müsste. Jede von Ihnen kann eine Demenz bekommen.
Ja, klar.
Sind Sie mal ehrlich, wenn Sie an Demenz denken, Sie sehen den alten, multimorbiden, hilflosen Menschen, vielleicht sogar im Rollstuhl. Aber, meine Damen und Herren, und dann werfe ich mein Buch auf den Tisch und sage, Demenz heißt auch Dasein. Demenz beginnt im zarten Alter. 3 Jahre, 14 und so weiter. Ich habe ja da alle Zahlen international. Aber ich stehe jetzt heute vor Ihnen für den Perspektivenwechsel. Also die Menschen wissen zu wenig. Wissen Sie, wir sind ja im Moment hat die deutsche Alzheimer, die geben ja immer die Zahlen, die deutsche Alzheimer heraus, ne? Also ich habe die Zahlen vom letzten Jahr. Da haben wir Menschen, die sind im Berufsleben, Jugendliche, junge Menschen. Und 24.000 war letztes Jahr. Also sagen Sie bitte, warum sind diese Menschen nicht mehr in der Öffentlichkeit? Warum wird dieses Bild nicht auch gezeigt? Ich gehe da sehr in der Pflicht, die Krankenkassen, weil sie können uns den Weg zeigen. Punkt 1, wie kann ich präventiv gar nicht hereinrutschen in einem jüngeren Alter mit Demenz, weil genetisch, das steht auch überall im Internet. Sie wissen es ja, ne? 50 Millionen auf der Welt, 1-2% genetisch. Aha, gut, genetisch. Und was ist bei den anderen? Was ist bei den anderen? Ein wichtiger Punkt ist, man nennt es ja immer Lebensstil. Ja, wer kann mir den Lebensstil am besten beibringen? Als meine Krankenkasse, ja, sage ich mal. Dann rutsche ich herein, dann habe ich die Diagnose. Ja, wer kann mich begleiten, dass ich nicht gleich in den Pflegegrad? Ja, heute sagt ja jeder, ja, ich habe die 4. Sag ich, du, ich brauche gar nichts. Ich möchte am liebsten selbstständig sein. Ich möchte einen Kurs machen. Ich möchte eine Beratung. Ich weiß nicht, was ich alles machen kann. Ich möchte alleine dastehen. Ich brauche nicht dieses Geld. Ja, bist du? Warum denkst du nicht dran? Ich sagte, warum? Wissen Sie, warum? Weil der Wert als Mensch wird ja immer kleiner im Verhältnis mit dieser Stufe. Sie werden ja schwächer und kleiner gemacht. Wollen Sie uns schwächer machen? Ja, ich habe Freunde, ich sage Ihnen, die sind ins Heim gekommen, die sind ins Heim mit einer 1. Ja, es dauert keine 3 Monate, haben die 4 und die 5. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Ich will es auch nicht verstehen, weil ich sage, da nehme ich in die Pflicht, die Begleitung dieser Menschen, ja, also die Krankenkassen, das möchte ich betonen, können so viel tun und die Zahl, unsere Zahl wird ja steigen, auch in der Corona-Zeit, ja, da waren ich bin ja in dieser WHO, sitze ich ja auch da in einem Gremium, da sitze ich schon das zweite Jahr, wo ich wöchentlich ein Zoom-Meeting habe. Früher bin ich ja nach Genf geflogen zu diesen Besprechungen. Jetzt haben wir ja in der Pandemie das Zoom-Meeting. Mhm. Und die Zahlen der Menschen mit einer Symptomatik wie die Demenz, die Diagnose kommt ja dann, weil je nach Land ist es ganz unterschiedlich, wie schnell die Diagnose gestellt wird, hat sehr zugenommen und das können Sie auch bitte nachlesen. Alle 3 Sekunden wird eine neue Demenzdiagnose gestellt. Klar, es ist global, alle 3 Sekunden. Ich kann das nicht ausrechnen, ich kann bis 10 noch zählen. Das sage ich jetzt heute auch ganz so offen und so. Am Anfang sagt man ja nicht diese ganzen Sachen, die man nicht so kann. Wissen Sie, da schämt man sich. Aber man muss es ja auch zugeben. Was kann ich nicht?
Ja,
warum bin ich zerbrechlich in meiner Gesellschaft? Mhm. Aber was kann ich noch? Also dann pick mich heraus und schau, wo gehöre ich hin? Ja, genau das wollte ich sagen. Und die Zahl steigt. Und die steigt vor allem in den hochentwickelten Ländern. Aber nicht nur. Ich werde oft gefragt, warum hochentwickelt? Ja, das sage ich Ihnen, weil die Menschen früher was an sich beobachten. Sie sind sich bewusster und sagen, hey, ich muss checken. Ich möchte ja keine Demenz kriegen. Was habe ich? Gehen zum Doktor. Die technischen Möglichkeiten sind fantastisch. Ich kann mich untersuchen lassen heute anders als vor 10, 20 Jahren. Und ich denke, dieses... im Englischen heißt es immer Raising Awareness, Bewusstsein machen in der Gesellschaft. Du hast eine Demenz, ja, aber wo gehörst du hin? Und da fehlen mir sehr viele Bereiche, wissen Sie. Mhm. Die Deutschland hat jetzt diese nationale Demenzstrategie. Da muss ich ja lächeln, da muss ich groß lächeln. Ja. Aber das ist jetzt auch ein Punkt, vielleicht sprechen Sie nachher an. Ja. Es geht jetzt um mich. Ne? Also ich werde oft gefragt, wie geht das? Aktivität, mitmachen, fest an sich glauben, fest, es wollen und einen Sinn sehen. Aktivitäten, in denen ich einen Sinn sehe. Bringen Sie mich nicht in die Alzheimer, in den Kurs, da war ich ja auch. Ich glaube, ich war da 5 Jahre. Immer am Montag bin ich ja hingefahren mit anderen. Ich habe es ja gar nicht hingefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ziemlich draußen, da in München-Osten. Und das kann man nicht. Wenn man die Diagnose hat, man hat keine Orientierung. Wissen Sie, Sie können zur U-Bahn nicht gehen.
Es kommt Pardon, Frau Rohrer, ja. Verzeihung. Anne-Kathrin Schulz hatte vor ungefähr 2 Minuten noch eine Frage, wenn sie sich stellen darf, Frau Schulz.
Das ging ja jetzt schon genauso in die Richtung. Mich würde wirklich interessieren, was würden Sie gerade neu diagnostizierten, frisch diagnostizierten Menschen mitgeben? Das haben Sie ja gerade schon so ein Stück weit angeschnitten. Aber was wäre da Ihre klare Botschaft, an eben, ja, ich sag mal, frisch an Demenz erkrankt.
Ja, also meine Botschaft wäre, kontaktieren Sie Ihre Krankenkasse. Die gibt Ihnen einen Flyer und auf diesem Flyer steht, Frau Müller, zuständig für Beratung juristisch. Ich sage jetzt mal, hast du deine Patientenverfügung, hast du eine Vollmacht. Du musst es ja machen, solange du klar bist. Weil es gibt ja Demenzen und Demenzen. Es gibt ja über 140 Arten. Also ich kann eine Demenz kriegen, wo ich in einem halben Jahr nicht mehr weiß, wie ich heiße. Wissen Sie? Und deshalb ist eine Beratung natürlich wichtig. Ja, ich weiß nicht, jeder sollte die ganzen Unterlagen haben, aber es gibt viele, die sie nicht haben. Also auf diesem Flyer muss dann stehen. Da muss natürlich stehen, wenn ich der Sprache nicht so mächtig bin, ich sage jetzt mal, ich bin jemand aus Russland eingewandert, ich habe 30 Jahre da gelebt durch die Demenz, geht Ihnen die erlernte Sprache verloren. Es muss jemand sein, der genau aufgeführt wird mit der Sprache, ja, zuständig für eine psychosoziale Beratung. Dann muss ich sehen, in welche Selbsthilfegruppe kann ich kommen. Am Anfang ist die Gruppe sehr wichtig für mich und für den Angehörigen. Und ich sage Ihnen nochmals, ich kenne München gut. Ich möchte nicht, dass nur eine Alzheimer-Gesellschaft das Monopol hat mit einer Selbsthilfegruppe. Ja, wieso denn das? Ja, das geht nicht. Es geht um ein Thema, es geht um uns und da, wo Platz ist, da komme ich eben dann hin. Und Professionalität, also nicht das Ehrenamt. Das Ehrenamt akzeptiere ich nicht in dieser Phase am Anfang. Wenn ich sage, schauen Sie mal, ich bin jetzt so viele Jahre mit der Diagnose, ich kann mich nicht orientieren, noch heute nicht. Ja, ich möchte gerne... Ich sage jetzt mal in den Tierpark. Ich möchte in den Tierpark. Ja, wer begleitet mich in den Tierpark? Vielleicht ein Ehrenamtlicher. Aber damit ich den Ehrenamtlichen kriege, muss ich in der Selbsthilfegruppe, muss ich Mitglied von der Alzheimer sein. Das will ich nicht. Ich möchte gerne meine Krankenkasse anrufen und sagen, wissen Sie, wie wäre es jetzt? Es kommt ein schöner Herbst. Ich möchte für die nächsten, ich sage jetzt mal, 3-4 Wochen jemand haben, der mich begleitet. Wie können wir die abrechnen? So etwas stelle ich mir vor. Spontan, ja, zack, ich werde angerufen, es findet was statt. So wie in den Niederlanden zum Beispiel, so wie in Belgien, so wie in Luxemburg. Mein Gott, Finnland, ich kann Ihnen viele Beispiele geben.